Lohnenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Begleitinterview zu den diesjährigen Domstufenfestspielen. Jesus Christ Superstar, dieses Musical war auch Thema eines Seminars an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Studierende haben sich mit einzelnen Personen oder Personengruppen beschäftigt, die in dieser Rockoper eine wichtige Rolle spielen. Und einige dieser Erkenntnisse beleuchten wir hier näher. Was erzählen Bibel und Geschichte eigentlich über diese Personen? Heute nehmen wir die jüdische Führungsschicht in den Blick. Mein Name ist Niklas Wagner, ich leite das Katholische Forum im Land Thüringen und ich spreche heute mit Jakob Hirschmann. Er studiert Katholische Theologie im Magisterstudiengang. Herzlich willkommen, Herr Hirschmann.
Vielen Dank.
Sie sprechen ja von der jüdischen Führungsschicht. Wer ist das denn?
Ja, also wenn man an Führungsschicht, gerade wenn man so aus dem katholischen Kontext kommt, das hört, dann denkt man vermutlich so ein bisschen aus der eigenen Tradition. Ich denke, ganz so eindeutig, wie es in der katholischen Kirche ist, lässt sich das fürs Jugendtum nicht sagen. Es ist das antike Jugendtum ist ein sehr plurales Gebilde aus verschiedenen Gruppierungen, wo es so die eine Führungsschicht, denke ich, nicht gibt. Es gibt verschiedene Gruppierungen und alles zentriert sich so ein bisschen um den Tempel herum, der als höchster Kultort eigentlich auch alles an sich zieht. Das heißt, im Endeffekt kann man so ein bisschen flapsig sagen, wer im Tempel was zu sagen hat, der ist auch wichtig. Also der lässt sich irgendwie zur Führungsschicht dazuziehen, dazu zählen. Wenn man jetzt auf so biblische oder neutestamentliche Quellen schaut, lässt sich da an manchen Stellen so ein bisschen raushören, was so die Führungsschichten sind. Da nehme ich ganz gerne die Stelle aus Markus 15, wo so ein bisschen diese vier Gruppen erkennbar sind. Da heißt es, gleich in der Frühe fasten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Also lassen sich diese vier Gruppen ganz gut erkennen. Die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten und der Hohe Rat, die da genannt sind, die so als die vier Hauptgruppen gelten könnten.
Dann lassen Sie uns diese Personen und Gruppen mal der Reihe nach durchgehen. Lassen Sie uns gleich mit dem letzten starten, dem Hohen Rat. Was bedeutet dieser Begriff denn?
Ja, so der Hohe Rat, das ist so eine Bezeichnung, wie es mit Luther sich etabliert hat. Im Hebräischen auch Sanhedrin oder Synedrion in Griechisch. Das sind auch manchmal in manchen Kreisen Bezeichnungen, die man dafür findet. Es war vermutlich so die höchste jüdische legislative bzw. auch judikative Körperschaft, also eigentlich ein Kreis von Menschen, die so ein bisschen als Gericht oder sowas in der Art fungierten. Das ist so ein bisschen schwammig jetzt ausgedrückt, weil es so nicht ganz sicher ist, was das Synedrion genau war. Da gibt es verschiedene Tradierungen, auch schriftlich. Das Problem an schriftlichen Tradierungen ist, wenn man nicht genau weiß, wo die herkommen, könnte man leicht auch übersehen, dass das ja vielleicht eine nachträgliche Zuschreibung ist, um beispielsweise in die Situation eine Kontinuität reinzubringen. Also zum Beispiel, um darzustellen, dass seit dem zweiten Tempel, also dem nachexilischen Tempel bis zur rabbinischen Zeit, also wenn der Tempel dann wieder zerstört ist nach 70 nach Christus, dass dort eine gewisse Kontinuität vorliegt. Wenn das diese Schriftquelle so sagt, dann heißt das ja aber überhaupt noch nicht, dass es so ist. Das heißt, es ist ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt dieses, was dieser Begriff, was da dahinter steckt, was es tatsächlich war. Aber so eine grobe Idee kriegt man schon aus der einen oder anderen Quelle, was es sein könnte.
Wissen wir denn ungefähr, wie groß das Gremium war oder wer ihm angehörte?
Ja, also das hängt auch wieder ein bisschen von der von der Tradierung ab. Es gibt Überlieferungen, die so ein mehrstufiges Gerichtswesen beschreiben, wo es verschiedene Kreise gibt, von dem kleinsten Gericht quasi, das nur aus drei Personen besteht, über größere bis hin zum größten, das dann um die 70 Mitglieder zählt. Was auch wahrscheinlich ist, dass es nochmal für die verschiedenen Regionen einzelne Aufteilungen gibt von ja, in gewisser Weise Lokalgerichten oder Lokalsynetrien oder lokalhohen Räten, wie auch immer man das bezeichnen würde. Ja.
Was wissen wir denn über die Personen, die in diesen Gremien saßen? Wer gehörte so einem an? Wie kam man da rein?
Also, dass der Hohepriester, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen, vermutlich den Vorsitz des Ganzen hatte, ist relativ wahrscheinlich. Also wir sprechen jetzt von diesem größten Gremium, dass da der Hohepriester den Vorsitz hatte. Ansonsten ist es so ein bisschen umstritten, ob es jetzt diese Stabilität, wie sie tradiert war, gab. Dann werden da diese Bevölkerungsgruppen, die auch da in Markus 15 erwähnt sind, hineinzuzählen, also die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten. Es ist aber auch nicht unwahrscheinlich, dass das eher ein anlassbezogenes Gremium war, also dass es einberufen wurde, zu konkreten Situationen neu zusammengesetzt wurde, dann vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum eine Stabilität hatte, aber dann wieder abgesetzt. Also so wirklich, es lässt sich schon davon ausgehen, dass diese Bevölkerungsgruppen oder diese Gruppen der Führungsschichten dazugehörten, aber so eine wirkliche Kontinuität und eine Sicherheit, dass das jetzt irgendwie was Parlamentarisches gewesen wäre, davon sollte man nicht ausgehen. Grundsätzlich hat es eher eine aristokratische Struktur, das heißt, es waren eher Vertreter der Oberschichten, von daher auch wieder jetzt nicht so demokratisch gedacht. Der kleine Bauer hätte auch die Möglichkeit, da reinzukommen, das ist eher nicht, sondern eher die Oberschichten. Ist auch so ein bisschen naheliegend, dass es so an die römische Politik angegliedert oder orientiert war, wo ja ein ähnliches Gremium auch existierte. Der Großteil waren Priester, es war also eher elitär, sage ich mal, konservativ, recht streng, aber auch Laienvertreter, dort dann teilweise auch Pharisäer und andere Volksgruppen, die da mit vertreten waren. Also es war eine relativ bunte Mischung, wenn auch eine trotzdem recht adlige oder ja aristokratische.
Okay, dann lassen Sie uns doch mal, Sie haben es eben schon erwähnt, den Hohepriester in den Blick nehmen. Wer war das?
Ja, also der Hohepriester und die Hohepriester, also im Neuen Testament wird häufig auch von die Hohepriester gesprochen, im Alten Testament dafür eigentlich ziemlich strikt von dem einen Hohenpriester, ist im Endeffekt einfach ein Titel für einen Würdenträger oder einen Kultrepräsentant des jüdischen Volkes. Der ist auch rituell fundiert im Alten Testament, auch wenn dort in den ersten Schriften eigentlich dieser Kohen Gadol, also dieser hohe Priester, eigentlich so nicht erwähnt wird, so wird es doch auf Aaron, der quasi der Gründer des jüdischen Priestertums irgendwo darstellt, zurückgeführt. Im Neuen Testament ist es dann ein bisschen weiter gefasst. Da wird zu den Hohepriestern auch ehemalige Amtsinhaber gezählt. Da ist zum Beispiel Hannas öfter erwähnt im Neuen Testament, der zu der Zeit aber überhaupt gar nicht mehr die Hohepriesterfunktion hat.
Der Schwiegervater des Kaiaphas
in genau, der
Überlieferung.
Der schon früher diese Funktion hatte, aber zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Es könnten aber auch andere Mitglieder der priesterlichen Führungsschicht sein oder teilweise auch einfach die Mitglieder des Synedriums allgemein, die als Hohepriester bezeichnet werden. Auch wenn das vielleicht historisch nicht so ganz astrein ist, aber ja.
Jetzt hatten wir ja eben schon festgestellt, es gibt da offensichtlich, ich nenne es mal familiäre Verbindungen zwischen früheren und aktuellen Amtsinhabern. Ist das irgendwie eine Art von dynastisch weitergegebenem Amt?
Ja, also es ist schon davon auszugehen, dass es ein Erbpriestertum ist. Das heißt, die Priesterfamilien, die so ein bisschen die Herrschaft oder die Macht da an sich hatten, da ist besonders diese hohe priesterliche Familie des Hannas bekannt, aus der auch der Kaiaphas, der dann zur Zeit Jesu der hohe Priester war, der da erwähnt ist. An anderen Priesterfamilien lässt sich sehen, zum Beispiel den Hasmonäern, die gleichzeitig auch König quasi gegeben oder gestellt haben, dass da eine Vermischung von sowohl dem geistlichen Ämtern als auch den weltlichen irgendwo Ämtern hatten, also nicht eine rein religiöse, sondern auch eine weltliche Funktion hatten.
Und bei dem Stichwort Funktion kommen wir vielleicht da nochmal drauf. Was waren denn die Aufgaben und Funktionen des Hohenpriesters oder der Hohenpriester?
Also im Wesentlichen war er vor allem, es gab einige Kulte, die dem Hohenpriester tatsächlich selber vorbehalten waren. Das war zum Paschafest ein bestimmtes Opfer, das dargebracht werden musste, war dem Hohepriester vorbehalten. Ansonsten aber auch eben diese also eine gewisse Jurisdiktionsgewalt, wobei die auch wieder fraglich ist. Da gibt es unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Überlieferungen, wie viel Verantwortung oder wie viel Zuständigkeit oder Rechte er hatte. In der Apostelgeschichte zum Beispiel wird beschrieben, dass der Hohepriester in der Berufung des Paulus der Hohepriester gefragt wird, um Männer festzunehmen irgendwo im Land. Das ist unwahrscheinlich, dass das realistisch ist. Es wird vermutlich, wenn er eine Jurisdiktionsgewalt hatte, dann auf Jerusalem beschränkt gewesen sein. Das ist dann aber auch noch mit der römischen Herrschaft, die ab dem 1. Jahrhundert in Jerusalem ja auch vorherrschte, dann nochmal schwieriger geworden. Denn die Römer an sich hatten ja selber den Anspruch auf die politische Führungsgewalt und deswegen da so eine Zweischienigkeit ist fraglich. Auf jeden Fall hatten sie eine große Bedeutung am Tempel. Sie waren auch irgendwo die Hauptprofiteure der Tempelsteuer, haben da das meiste von abgenommen an Geld. Da haben die allgemeinen Priester gar nicht so viel abbekommen, haben also da von dem Tempelbetrieb sehr stark profitiert.
Dann lassen Sie uns mal zur dritten Gruppe übergehen, nämlich den Ältesten, die Sie eingangs erwähnt hatten. Wer war das denn?
Also die Ältesten, das ist ja schon im deutschen Wort erkennbar, dass es einerseits, also dass es vor allem einfach einen Bezug auf das Alter ist. Es ist ganz lustig, dass das hebräische Wort, die Zekenim, auch tatsächlich eine Anspielung auf das Alter ist, denn das kommt von Zakan und das ist der Bart. Also eigentlich sind es die Bärtigen, die ihre Autorität aufgrund ihres hohen Alters quasi tragen. In der jüdischen Tradition ist es vor allem auch eine Ehrenbezeichnung, sowohl für Schriftgelehrte als auch für die Vorfahren, die manchmal als die Ältesten bezeichnet werden. Also unsere Vorfahren haben etwas gemacht, die Ältesten haben etwas gemacht. Aber auch ein Angesehener einer Synagoge oder ein Laienvertreter der Oberschicht im Sanhedrin konnte als ein Ältester bezeichnet werden. Das heißt, ja, ganz so amtshierarchisch ist es dann nicht, sondern eher eine Bezeichnung eines alten, bodenständigen, weisen Menschen, ja.
Gibt es denn neben dem Alter noch andere Kriterien, um in dieses Gremium zu kommen?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man es tatsächlich als Gremium bezeichnen kann, sondern oder eher als eine Bevölkerungsgruppe. Die Ältesten, die auf jeden Fall im Synedrium auftauchen, da das Synedrium ja ohnehin ein relativ adliges Gremium sind, ist das da vermutlich anzunehmen, dass da eine Aufnahmebedingung die eine Adeligkeit ist. Also ja, ein großer Besitz, Großgrundbesitzer, Sippenhäupter oder auch Kaufleute, die relativ wohlhabend sind, sind da wahrscheinlicher, dass die diejenigen sind, die als die Ältesten im Synetrium erwähnt sind. Aber im Wesentlichen einfach Repräsentant des Volkes, also nicht Priester. Das ist irgendwie so nochmal das Wichtige, dass es eben nicht die Priester sind, sondern Laien.
Was erzählt denn die Bibel noch über die Ältesten?
Also die Evangelien nutzen die Ältesten in unterschiedlichsten Hintergründen. Vor allem auch in der Passionserzählung tauchen sie dann häufiger auf. Dann in der weiteren Entwicklung, wenn man jetzt nur aufs Neue Testament schaut, sind die Ältesten, also die Presbyter, meistens diejenigen, die quasi die Vorsitzer der Gemeinden sind. Das lässt sich daran so ein bisschen die Parallele zur heutigen Zeit ziehen, dass die Presbyter ja heute die Bezeichnung für die Priester sind. Das ist nicht so ganz, es hat sich so ein bisschen entwickelt, dass es erst ab dem 3. Jahrhundert so, also erst seit 1700 Jahren, sag ich mal so. Also die Gemeindeleiter irgendwo. Insgesamt ist es aber auch sehr variabel. Also unterschiedliche Evangelien beschreiben die Ältesten in unterschiedlichen Rollen. Da lässt sich nicht so direkt es auf ein was festlegen, auf eine Aufgabe.
Dann lassen Sie uns noch auf die letzte von den vier eingangs genannten Gruppen schauen, nämlich die Schriftgelehrten. Wie würden Sie die denn charakterisieren?
Die Schriftgelehrten waren, wie ich denke, einfach, der Name sagt es ja schon, Gelehrte der Schrift, das heißt irgendwo gebildete Fachleute, die für die Priesteraristokratie so ein bisschen Hilfe waren, also die Gelehrten. Die Priester mussten nicht unbedingt konkret gebildet sein, deswegen sie brauchten Berater, Unterstützung in der Verwaltung, in den Finanzen, in der Rechtsprechung. Das heißt, die Schriftgelehrten waren eigentlich die nochmal in konkreten Fragen bestellt wurden, wie das ja zum Beispiel auch bei Herodes im Tempel nach der Geburt Christi zu sehen ist, dass Herodes die Schriftgelehrten fragte, wie ist das denn mit dem Stern? Also so die beratend zur Seite standen.
Sozusagen der wissenschaftliche Dienst, könnte man vielleicht
sagen. Ja, vielleicht, ja.
Und gibt es da bestimmte Themenfelder, für das die Schriftgelehrten zuständig waren? Oder ist das so eine im Sinne umfassenden Zuständigkeit für alles, was an theologischen, an rechtlichen, sonstigen Fragen aufgekommen ist, zu verstehen?
Also typischerweise werden sie eher an der Seite des Hohepriesters beschrieben. Das heißt, vermutlich sind sie so ein bisschen wie die Juristen quasi des Synetriums zu beschreiben, also irgendwo die dann auch die Rechtsgrundlagen genau zitieren konnten und genau wussten, ja, das und das muss man machen. Sie hatten auch eine ganz recht intensive Ausbildung mit Schriftstudium etc. und waren auch die verantwortlich für die verbindliche Interpretation der Rechtstexte, also vor allem auch der Tora zuständig waren. Das Neue Testament differenzierte aber teilweise auch gar nicht mehr zwischen den Schriftgelehrten und den Weisen. Also teilweise ist da eine Vermischung von Dingen beschrieben oder geschehen.
Sie haben vorhin noch in so einem Nebensatz quasi das Stichwort Pharisäer erwähnt. Da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, denn das ist ja ein Begriff, der heute eher negativ besetzt ist, so umgangssprachlich. Aber was steckt denn eigentlich da dahinter? Was bedeutet das denn?
Naja, also die Pharisäer waren grundsätzlich eigentlich einfach nur eine Religionspartei des Judentums. Und sie waren halt die größte und die bedeutendste Religionspartei. Und sie boten eine gewisse Angriffsfläche für Jesus oder seine Verkündigung, weil sie aus dem Ziel ihrer Frömmigkeitspraxis, also so ihrem Streben nach Gerechtigkeit und nach Gottes Wohlgefallen, sehr auf die genaue Beharrung aller Gesetze beharrten, also auf die genaue Befolgung aller Gesetze beharrten. Und wie das so ist, wenn man Gesetze besonders treu befolgt, dann kann das natürlich sich manchmal auch ein bisschen ausschleifen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen dieses Ausgehöhlte, dieses Ritualisierte, das dann vermutlich irgendwann geschah, vermutlich so im Großen die Angriffsfläche für Jesus war, der ja häufig gesagt hat, ja, aber macht's nicht wie die Pharisäer, die nur auf die Gesetze beharren, aber eigentlich den Kern, der dahinter steht, irgendwie so ein bisschen für sich aus dem Auge verloren haben. Daher, denke ich, kommt diese negative Besetzung. So, wenn man jetzt alleine von dem Ziel ihrer Frömmigkeit ausgeht, sehe ich eigentlich nicht, warum es negativ besetzt sein müsste. Aber es kann natürlich sein, dass dadurch sie so ein bisschen versteiften oder dass sie sich so ein bisschen versteiften auf so dieses Ziel und dadurch ein bisschen dialogunfähig wurden vielleicht, ja.
Und was man dabei ja auch noch im Blick behalten muss, ist, dass die biblischen Texte, aus denen wir dieses Bild sich so entwickelt hat, dass die ja auch eine gewisse Aussageabsicht mit sich bringen.
Ja, also das wird sich ja auch noch mit hineingespielt haben. Also das frühe Christentum hat sich ja quasi aus dem Judentum entwickelt und war dann in der Zeit, wo die Texte entstanden sind, eigentlich vielfach auch damit oder darum besorgt, sich irgendwo ein eigenes Profil zu schaffen und sich ja selbst in eine Richtung zu entwickeln und da vielleicht auch jetzt vorsichtig formuliert vielleicht eine Abgrenzung zu finden und zu sagen, dann vielleicht in der Aussage, macht es nicht wie die Pharisäer, passt auf, dass es euch nicht so geht wie den Pharisäern, dass ihr über die Gesetze, die eigentlich gut dahinter stehenden Werte, vergesst oder verliert.
Sie fragen im Titel Ihres Beitrags, haben Sie auch noch gefragt, die jüdische Führungsschicht, wer waren Sie? Das haben wir jetzt gerade erörtert. Und was wollten Sie? Dann greife ich mal die zweite Frage auf. Was wollten Sie denn?
Naja, im Endeffekt vermutlich das System aufrechterhalten, denke ich. Also es ist ja immer, lässt sich sicher auch aus unserem Alltag nachvollziehen, dass in der Sorge um die Ordnung und die Sicherheit, vielleicht auch den Erhalt der eigenen Macht, man darum bedacht ist, irgendwo das System aufrechtzuerhalten, dass es nicht zusammenbricht und dann vielleicht die eigene Basis gefährdet ist. Deswegen denke ich, dass das schon irgendwo so man sagen kann, dass es ihnen im Endeffekt darum ging, irgendwo die Ordnung, die Sicherheit zu wahren. Und da ist natürlich so jemand wie Jesus, der dann diese Ordnung in Frage stellt, eine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Und da vielleicht auch ein gewisses Konfliktpotenzial oder sicherlich ein gewisses Konfliktpotenzial.
Dann schauen wir nochmal auf die historischen Hintergründe und der Darstellung in Jesus Christ Superstar. Das ist ja immer so die Frage, wie viel ist denn historisch richtig und wo ist da die Fantasie mit dem Komponisten und dem Textdichter durchgegangen? Wie korrekt ist denn diese Darstellung? Was würden Sie da sagen?
Ja, na, das ist so ein bisschen das Problem. Also man kann ja schon beim Evangelium anfangen und das Evangelium an sich ist ja schon eine Interpretation. Also hat eigentlich schon das Evangelium an sich keinen Anspruch auf Korrektheit. Und jetzt kommt dieses Musical und macht von der Interpretation nochmal eine Interpretation. Das heißt, es entwickelt sich eigentlich nochmal vom Historischen weiter weg. Man könnte also sagen, dass es weniger korrekt ist. Vermutlich ist dann aber die Frage, ist das überhaupt der Anspruch, dass es korrekt ist? Was auf jeden Fall, denke ich, irgendwo gesagt werden kann, ist, dass da ein wahrer Kern mitschwingt. Also so diese Sorge um die Ordnung und Sicherheit, die ja auch im Musical rüberkommt, als diejenigen, die sich, die Hohepriester, die sagen, ja, aber der macht ja hier Radau, wie können wir denn das wieder einschränken? Vermutlich ist die dargestellte Macht, wie es in dem Musical so ist, vielfach überzeichnet oder überzogen. Also so viel Macht, wie ihnen im Musical zugeschrieben wird, vermutlich oder vielleicht auch so viel Macht, wie ihnen schon in den Evangelien oder in den biblischen Texten zugeschrieben wird, werden vermutlich tatsächlichen Führungsschichten nicht gehabt haben oder möglicherweise. Das heißt, da ist sicherlich ein kleiner Mangel an historischer Korrektheit, aber es ist eben eine Interpretation.
Herzlichen Dank, Herr Hirschmann, für diese Informationen.
Danke auch Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer heutigen Episode. Am kommenden Freitag setzen wir unsere Begleitreihe zu Jesus Christ Superstar fort und widmen uns einer Person mit schlechtem Ruf, Judas Iskariot. Ist er einfach nur der Verräter Jesu oder doch eher ein Werkzeug Gottes? Ihnen eine gute Woche, wir hören uns.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast aus dem Bistum Erfurt.
Und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.